Grundsätzlich sehe ich es aber immer noch als Werkzeug. Also die Idee muss im Vordergrund stehen. Und wenn es Sinn macht, die mit einer KI umzusetzen, dann ist das legitim und sinnvoll und gut. Genauso wie heute jeder einen Computer benutzt. Aber die kann nicht Selbstzweck sein.
Suits and Sneakers. Der Deininger Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider.
Guten Tag, mein Name ist Harald Fortmann und bei mir ist wie immer Joy Tanaraja.
Guten Tag.
Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Suits and Sneakers. Heute, vielleicht hört man das ein wenig, sind wir in einer großen Lagerhalle im Industriegebiet in Neuss und unser heutiger Gast wuchs in den 80er Jahren unter den Einfluss der Pariser Pochoir-Bewegung auf. Durch diese frühe Prägung dieser Kunstform, die Kunst überwiegend als Ausdruck von Gesellschaftskritik in der Öffentlichkeit impliziert, begann er, seine eigene Sicht auf die Gesellschaft mit Hilfe von Graffiti Ende der 90er Jahre auszudrücken und ist heute einer der erfolgreichsten deutschen Urban Art oder Street Art Künstler und stellt von Köln bis London bis nach Shanghai und Seoul aus.
Seine Arbeiten zeichnen sich auch durch ihren Untergrund aus. Rostige Stahlplatten, Emaille-Schilder und ausgediente Metallautomaten, aber auch Holzlatten zieht er gerne dazu heran. Das sieht man auch hier in seinem Atelier. Seine Werke können als eine Mischung aus Street und Pop Art mit zeitgenössischer Kunst bezeichnet werden, bei der zahlreiche Techniken zum Einsatz kommen. Typisch für seine Arbeitsweise ist die Verwendung von Schablonen, mit denen er Comichelden mit ironischen Kommentaren verbindet und auf diese Weise Gesellschaftskritik übt.
Willkommen, Ray, zum Podcast Suits and Sneakers.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben uns ja vor einiger Zeit kennengelernt bei einem Charity-Projekt von mir und da warst du ja sofort dabei. Ich habe dir kurz eine Mail, weil ich dich schon länger vorher geschrieben habe, gesagt, hey, hast du Lust mitzumachen? Und da kam er sofort, jo, ich bin dabei, und das fand ich riesig. Und ja, hatten dann vor kurzem ja auch noch mal so ein Webinar zum Thema KI und ja, wollen das heute nochmal mit dir diskutieren, was eben auch künstliche Intelligenz und Kreation und Kunst eigentlich bedeutet. Und ja, du bist, wie bereits erwähnt, einer der deutschen Urban Art oder Street Art Künstler, je nachdem, wie man es nennen mag, weil du bist ja nicht in dem Verständnis aufgewachsen, einmal diese Position als Künstler einzunehmen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du eigentlich zu diesem Beruf und zu dieser Berufung gekommen bist.
Ich habe das eigentlich nie forciert, Künstler zu sein. Da hatten wir ja auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Das war nie ein Berufsbild für mich. Also, dass ich gesagt habe, vom Berufswegen musst du jetzt Künstler werden und damit deine Brötchen verdienen. Aber ich komme ursprünglich aus dem Graffiti-Bereich und habe mir da meine Hörner abgestoßen als junger Wilder und bin dann später zur Street Art gewechselt. Ich fand das ab einem gewissen Punkt interessanter, weil die Graffiti-Szene ist ja ein ziemlich geschlossener Bereich. Die meisten Leute können ja auch die Texte und so weiter gar nicht lesen. Und das war mir irgendwann ein bisschen zu wenig. Ich wollte in Kommunikation treten mit mehr Leuten und bin dann so ein bisschen zur Street Art gewechselt. Habe dann damals auch schon viel mit so typografischen Elementen gearbeitet. Bin dann auch nur Schritt für Schritt quasi Berufskünstler geworden. Hab damals auch was anderes studiert. Ja, und bin da im Prinzip einfach so reingewachsen.
War dir dieses Thema politische oder gesellschaftskritische Messages so in deine Bilder mit einzubinden von vornherein wichtig oder hat sich das in der Zeit entwickelt?
Das hat sich, glaube ich, in der Zeit entwickelt. Also am Anfang war auch vielleicht, ich will jetzt nicht so theoretisch rangehen, aber der künstlerische Anspruch vielleicht gar nicht so hoch, ne. Also es ging, da war auch viel Aktionismus einfach, ne. Es hatte jetzt gar nicht in dem Sinne, um dich jetzt einen künstlerischen, natürlich einen kreativen Anspruch schon. Das auf jeden Fall. Aber, dass man sich da mit Themen auseinandersetzt, das kam erst wesentlich später. Ja, und dann fängt man ja auch an, dann pickt man sich meistens auch erstmal fremde Themen raus, ne. Sieht andere Kunstwerke und so weiter und denkt, oh, das ist ja ein spannendes Thema. Da möchte ich auch was zu machen. So fängt man dann an. Und hinterher entwickelt man dann ein Gespür dafür für eigene Themen, die einen tatsächlich selber berühren oder die eigene Lebenswelt auch widerspiegeln.
Du bist ja auch ein Kind der 80er wie ich. Bist du auch parallel Skateboard gefahren?
Klar. Skateboard, das ganze Programm. Cool. Hip-Hop, Skateboard und so weiter.
Ja, ich kein Hip-Hop, ich schon Hip-Hop, aber BMX.
Auch. Hinterher.
Daher habe ich mir hier meine Lippe damals.
Ihr BMX, ich noch Bonanza, ne? Skateboard habe ich tatsächlich, bin ich da 40 oder 45 geworden, weiß ich gar nicht mehr. Oh. Da bin ich mit meiner Tochter losgezogen, habe gesagt, komm, wir kaufen uns ein Skateboard. Ich wollte unbedingt Skateboard.
Also jetzt vor 3 Jahren.
Und nicht ganz, aber ja. Und dann sind wir nach St. Peter-Ording gefahren. Ich habe mich auf dieses Ding gestellt und ich habe mich sowas von auf die Nase gelegt. Also ich bin Koordinationslegastheniker und ich habe es wirklich nicht hinbekommen. Meine Tochter hat mich natürlich nur ausgelacht. Jetzt habe ich immer noch dieses geile, muss natürlich das beste, geilste, längste Skateboard überhaupt sein. steht bei mir im Schrank jetzt und wird nicht benutzt, ja.
Ich war aber auch scheiße auf dem Skateboard. Deswegen bin ich dann hinterher auch BMX gefahren, weil dann konnte ich zumindest schon Fahrrad fahren. Das fiel mir dann schon ein bisschen leichter.
Skateboard das beruhigt mich, ja. Aber dieses gesellschaftskritische, ich meine, ich bin ja auch sehr geprägt von dieser Zeit. Wann kam denn bei dir so dieses gesellschaftskritische?
Kann ich vielleicht gar nicht so definieren. Es war natürlich so, dass durch erst Black Larratt, also ein sehr bekannter Streetart-Künstler, und später dann Banksy, da eine richtige Welle losgetreten wurde, wo das dann auch mehr en vogue wurde, ja, sich konkret politisch zu beschäftigen in der Kunst mit den Mitteln, die so dieses Graffiti-Streetart-Thema damals so hergab, also Schablonen und Paste-Ups und so weiter. Von daher kann ich da jetzt keinen konkreten Zeitpunkt verorten, aber es hat sicherlich mein Studium, damals ja Politik studiert, hat sicherlich auch dazu beigetragen, mich mit gewissen Themen kritisch auseinanderzusetzen.
Mhm. Wir hatten ja gerade die Wahlen und unser Arbeitstitel heißt ja Killt KI die Kreativität. Was denkst du denn, was so in unserer Gesellschaft gerade am Wandel ist, so als aus deiner künstlerischen Perspektive? Wir sehen es ja relativ stereotypisch aus der Arbeitsperspektive. Ja. Wir sind auch in einem engen Korsett, haben gewisse Sichtpunkte. Aber wie sieht das jemand, der frei heraus, aus dem Bauch heraus tagtäglich agiert?
Na gut, ich bin ja jetzt gesellschaftlich meistens gar nicht so eingebunden. Ich bin ja hier so ein Soziopath, der hier meistens dann so am Tag 3 Leute sieht maximal. Aber das gefühlt, ich sag mal, was gefühlt ist, haben wir da so eine gewisse Haltlosigkeit aktuell. Und ich denke, da kommen viele Faktoren zusammen. Ja, auch jetzt nicht seit kurzem, sondern auch, weiß ich nicht, Rolle der Religion und so weiter, ne, dass das zurückgefahren ist, auch dieses Familienbild. Ich will jetzt nicht hier so diesen Konservativen machen und sagen, früher war alles besser. Ich sage nur, dass wir sicherlich in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, wo viele Leute etwas haltlos sind und auch vielleicht nicht unbedingt mit sich zufrieden sind. Mhm. Und das schürt natürlich auch Unzufriedenheit, das schürt Ängste und das ist meistens nicht so gut.
Das passt ja eigentlich ganz gut zu einem deiner viel genutzten Motive. Es sind ja die Walt Disney Figuren, vor allem Donald und Dagobert, die wir natürlich alle aus der Kindheit kennen und lieben und die ja eher eigentlich so einen positiven Effekt haben. Aber du nutzt sie ja in einer Art und Weise. Warum ausgerechnet insbesondere die beiden?
Ich bin Kind der 80er, also ich habe die Dinger verschlungen. Ich habe die geliebt, ich habe die da im Regal gehabt. Dahin zwar hier und da zwar eins so gefehlt bei diesen Bücherrücken, aber ja, also ich habe da einen starken Bezug einfach aus meiner Kindheit zu. Und was mich bei diesen Figuren, Dagobert mag ich übrigens gar nicht so gerne, aber Donald, also das, den finde ich super, er hat mehrere tolle Aspekte, aber grundsätzlich bringen diese Figuren ja nicht nur eine Figur mit, die ästhetisch oder poppig oder süß wirkt, sondern eine Konnotation mitbringen, also einen Charakter. Und das hilft mir bei meinen Arbeiten, da eine gewisse Tiefe reinzubringen, weil gerade jetzt beim Thema Donald, er ist ja eine ganz, ganz vielschichtige Person. Auch diese Figuren sind ja Abbild von einer gesellschaftlichen Idee. Wenn man sich mal eine Mickey Mouse anguckt, also wenn man sich die USA im Prinzip, sage ich jetzt mal, der 30er, 40er, 50er Jahre anguckt, als Sinnbild Mickey Mouse, so als der Strahlemann, Working Class Hero und so weiter. Donald als dramatische Figur, mit der Liebe klappt's nicht, um die Neffen machen nur Scheiße und so weiter. Keine Kohle und so, aber macht immer weiter. Das sind halt auch gesellschaftliche Figuren, die eine interessante Geschichte und eine gewisse Tiefe mitbringen.
Mhm. Donald habe ich tatsächlich persönlich nie so wahrgenommen, eigentlich erst durch deine Bilder, dass ich mir das überhaupt nochmal irgendwie in Gedanken gebracht habe, wie er da steht. Und das war ja eigentlich zu einer Zeit, wo auch das relativ untypisch war, ne? So als Single, dann eben die Neffen, die er so miterzieht und so, ne? Ganz, ganz interessant eigentlich, ja. Mhm. Cool.
Deine Kunst ist ja sehr handwerklich. Das heißt, man schafft das nicht mit einer Technologie, so wie vielleicht für andere Kunstwerke. Ich diktiere etwas und dann malt mir eine Software plötzlich ein Bild, sondern bei dir sind es viele unterschiedliche materielle Dinge, wo du auch das Know-how brauchst, was haftet an einem, was nicht. Und das macht die Herausforderung ja und die Expertise ja von dir aus. Wie siehst du das Thema Technologie und KI in der Kunst und wie siehst du es auch zur Konkurrenz? Also früher ist man, wie du eben ja schon kurz berichtet hast, gerne in die Galerie gegangen. Das stirbt ja mehr oder weniger aus. Man schafft aber trotz alledem, finde ich, doch ein junges Publikum zu gewinnen, wenn man sich danach darauf einlässt. Oder wie siehst du das? Das waren jetzt 2 Fragen.
Ja, das Thema mit der KI ist, ich kann es jetzt nur sagen, wie ich es erlebe aktuell. Ne? Da ist die KI aktuell noch ein Werkzeug, um natürlich eine Idee umzusetzen. Das ersetzt aber nicht die Idee grundsätzlich. Ne? Und auch in der Praxis aktuell bietet die KI jetzt in der abbildenden Kunst auch eher nur den Bereich der Motivik, wie du schon gesagt hast. Also sie haben keine Materialitäten. Das kann man natürlich theoretisch weiterspinnen. Man kann natürlich sagen, man könnte dann aufgrund dieser KI natürlich einen Roboter bauen, der, was weiß ich, den Pinsel führt oder die Sprühdose führt. Das könnte man theoretisch schon weiter denken. In der Praxis ist es aber, wie gesagt, so, dass es meistens ja eine reine Motivik ist. Also von daher sehe ich das überhaupt nicht als Konkurrenz, auch nicht jetzt als negative Geschichte. Also wir hatten das ja mit Photoshop, also Computer, Photoshop, dann die Handys, den Kameras und überhaupt das Internet. Also sind ja alles Innovationen, die diese Schaffensprozesse verändert haben, aber nicht zum Negativen unbedingt. Also von daher sehe ich, dass diese Entwicklung im Bereich der Kunst gar nicht so negativ, sondern als ein positives Vehikel. Ja. Solange, da gehen wir vielleicht später noch drauf ein, es nicht darum geht, eigenes Unvermögen zu kaschieren. Das ist natürlich die Prämisse.
Die Welt ändert sich, die wird sich ändern. Mit dem Thema KI, auch in der Kunstbranche.
Ja, schon. Aber da gehen wir jetzt direkt schon eigentlich ins Eingemachte. Ein guter Künstler lebt ja nicht oder macht ja nicht der im Prinzip dieser kreative Prozess aus. Kreativität ist ja meistens so, kann man es definieren, wie man will, aber im Prinzip die Fähigkeit, unter gewissen Umständen oder Gegebenheiten ein Problem zu lösen. Das ist ja eigentlich der Begriff der Kreativität, wie das jetzt vielleicht auch bei euch bei Unternehmen und so weiter stattfindet. Man hat gewisse Rahmenbedingungen. In der Kunst ist das vielleicht die eigenen Mittel, die eigenen Fähigkeiten und auch natürlich physikalische Grenzen. In diesem Rahmen versuche ich, kreativ ein Problem zu lösen. Als Künstler ist aber die Aufgabe, erstmal dieses Problem zu erschaffen oder zu erdenken vorher. Also von daher, dann sind das zwei Paar Schuhe. Wie gesagt, wir müssen nicht zu theoretisch rangehen, aber es gibt den kreativen Prozess, wo ich versuche, etwas umzusetzen. Aber die grundsätzliche Idee muss erstmal erdacht werden.
Wir sehen ja auch heute eine sehr standardisierte Sicht, sag ich mal, auf bestimmte Bildnisse durch die KI. Also wenn du jetzt heute sagst, mal mir mal einen Chef, dann kommt ein alter weißer Mann. Mal mir mal eine Familie, dann kommt eben eine weiße Familie mit zwei Kindern und einem Hund. Ja, und das ist ja sehr, sehr stereotypisch, was da rauskommt. Und meine Sorge ist vor allem, dass viele jetzt, und du siehst ja eben, dass das KI-Kunst, es gibt ja erste Galerien, die ja nur KI-Kunst verkaufen und die verschiedenen Plattformen das ja auch versucht haben, durch den Wegfall des Ethereum ein bisschen runtergegangen oder durch diese Absenkung, aber war ja mal so eine Zeit lang so ein Hype, dass eben auch viele auf einmal sich eben Künstler geschimpft haben, weil sie einfach irgendwie einen Prompt reingeschrieben haben. Wird dadurch dieses Mittelmaß immer größer? Also wie kann man als Künstler überhaupt noch herausstechen in dieser Zeit? Oder auch die Frage, würdest du KI nutzen, um deine Kunst irgendwie zu begleiten oder zu verstärken? Oder?
Ich hoffe, ich wiederhole mich da jetzt nicht. Aber ich sehe KI grundsätzlich als ein positives Werkzeug und Vehikel. Und natürlich wird die Masse größer. Das ist ja auch durch Photoshop, durch Handys, durch Apps und so weiter. Also Abbildungen im Netz wachsen wahrscheinlich nicht exponentiell, aber rasant an. Also die Anzahl von Abbildungen und auch an digitaler Kunst. Aber wir kommen aktuell ja nicht wirklich in dieser breiten Masse über diese Motivik, also ein digitales Abbild, das im besten Fall noch gedruckt werden kann, hinaus. Und Kunst ist ja wesentlich mehr. Kunst geht es ja nicht nur um eine Motivik, die irgendwo ist, sondern es geht ja um Materialitäten, um eine Haptik und das Grundsätzliche auch das Problem, also die Idee. Die steht ja am Anfang jedes Kunstwerks. Und das fällt in der Regel bei der sogenannten KI-Kunst ja meistens weg. Meistens ist ja die Idee schon dann irgendwie gegeben. Jemand versucht, was zu imitieren oder was darzustellen, abbildend. Aber wir wollen ja als Künstler eigentlich was erschaffen. Also einen Gedankengang erschaffen und den auch technisch umsetzen. Und dann auch in einer Art und Weise, dass es ja meisterlich ist. Also gerade, Joy, du hast es angesprochen, also mit diesen Materialien und sowas. Also man muss sich ja auch ein bisschen, muss ja auch eine gewisse Herausforderung da sein. Sonst ist ja auch nicht Kunst. Kunst kommt ja von Können. Also das muss auch eine gewisse Herausforderung darstellen, einen Ideengang umzusetzen. Und wenn das nicht so ist, dann ist ja entweder die Idee nicht gut oder es ist halt keine Kunst. Ne?
Bei dem Einzigen, wo ich dir aus der Szene widersprechen muss, ich persönlich das aber auch so sehe, ist dieses Thema Haptik, weil wenn du dir anschaust, ich habe die Evolution von Julia Stoschek so ein bisschen beobachtet, die ja wirklich so die erste Videokunstsammlerin war und mittlerweile zwei Museen dazu hat. Und ich habe am Anfang auch immer gedacht, so, Videokunst, wer will da? Also Klar, irgendwie so ein MTV-Clip war ja auch schon cool damals, ne? So ein gutes Video von einem Song und so, aber also ist das Kunst? Also ich kann es nicht anfassen. Und früher war ja Kunst immer was zum Anfassen. Also selbst, ja, sag ich mal, eine Kunst von Christo, die ja so groß war, dass du sie nicht mitnehmen kannst, aber konntest du ja trotzdem, ne, hatte sie eine gewisse Haptik. Und für mich ging da dieser Gedankenwandel los und KI wird ja auch, also bei einer Dior-Ausstellung in Paris war ja auch Refik da ein großes KI-Kunstwerk sozusagen da, was toll war, aber wo mir auch eben irgendwie die Seele fehlte so ein bisschen. Und also für mich ist das immer noch schwer, diese Non-Haptik eben auch mit einer Seele zu verbinden. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ist, weil wir eben Kinder der 70er und ihr der 80er seid, oder ob das für unsere Kinder wieder anders sein wird.
Ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied zwischen den 70er und 80ern, weil ich würde dir widersprechen, ich würde sagen, schon, das sind Emotionen, also identifiziere ich mich jetzt mit dem, dass ich will. Man darf ja zum Teil auch die Kunst von Künstlern auch nicht anfassen. Das ist ja dann auch, ne, wird ja auch gewarnt. Nein, ich will das gar nicht. Ich mag Pop Art, das Roy Lichtenstein war oder wer auch immer. Das waren so die ersten großen, wie man damit. Und ich mag auch Graffiti, ich mag Banksy, aber die Idee dahinter, dieses Bunte, dieses Kreative, das ist das eine. Und es muss mich ja ansprechen. Ich muss mich ja irgendwo mich damit identifizieren. Ja, ich muss mich da reflektieren können. Und dann spricht mich ja die Kunst des Künstlers an oder nicht. Und oftmals sehe ich nicht viele Kunst als irgendwie, dass es mich anspricht. Ob das jetzt natürlich in den Metropolen wie Frankfurt, Hamburg, Berlin, wo ja große Kunstszenen gibt, auch jetzt mit den Schirn und Städel und alles, da kommen ja viele Künstler. Da alles spricht mich an, ja. Aber die letzte Ausstellung bei Schirn zum Beispiel mit Hip-Hop, das weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast, mit Sebastian Baden, der das organisiert hat. Also das war wieder so, man konnte sich vieles mit identifizieren und wie das heuer herkam. Aber worauf ich die Brücke bauen würde, ist das Thema gesellschaftskritisch. Bist du denn noch gesellschaftskritisch? Weil so, wenn man über dich informiert, dann sieht man das. Du würdest heute sagen, eher weniger, oder wie siehst du dich heute?
Ja, ich fange nochmal ganz kurz, weil ich habe mich wahrscheinlich da eben so ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Ich wollte nicht sagen, dass Kunst immer zwangsläufig physisch sein muss. Na, also ich wollte jetzt nicht der Videokunst und auch jetzt natürlich auch Musik oder akustischer Kunst und anderen wollte ich das überhaupt nicht absprechen. Also das, so war das nicht gemeint. Nur auch bei einer Videokunst spielt ja die Darstellung auch eine große Form. Also so eine gewisse Physis ist immer vorhanden, was nicht heißt, dass auch digitale Werke nicht auch Kunst sein könnten. Also da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Also es muss nicht Öl und Pinsel da sein, damit es zur Kunst wird. Also so alt bin ich jetzt. Also so weit öffne ich mich da schon, sondern es geht mehr um die Stoßrichtung. Ne? Und die Stoßrichtung, und das ist wesentlich richtiger.
Wir sind ja auch gerade, was aus dem Nähkästchen zu plaudern, dabei, KI auch in der Personalberatung einzusetzen. Also was vieles, was Automatisierungsprozesse betreffen, also sprich den klassischen Recruiter, der ein Profil bekommt und sagt, such mir das raus. Das können wir, hoffen wir, bald automatisiert über einen KI-Roboter, humanoiden Roboter. Dafür sind die Server noch nicht bereit, aber wir könnten sie heute in der kleineren Version abbilden, sagen, wir sind in der Lage, diese Profile automatisch suchen zu lassen. Das heißt, könnte im Worst Case ein Recruiter, der heute nur als Mensch da sitzt, komplett entfallen. Da sind wir. Das sind jetzt erst die Testläufe, sind gerade aktiv. Es sitzt gerade in Silicon Valley der Chefprogrammierer, der sitzt dabei. Deswegen auch diese Parallelen. Man muss, und das finde ich cool bei dir, dass du nicht sagst, okay, da wird was disrupted, sondern du sagst, da kommt noch etwas drauf, da kommen neue Herausforderungen auf uns zu, da kommt eine andere Sichtweise. Und das ist ja sehr weltoffen. Wie weltoffen siehst du denn unsere Gesellschaft aktuell?
Weil grundsätzlich muss ich sagen, habe ich das Gefühl, das ist aber nur mein persönliches Gefühl, dass wir immer in einer sehr offenen Gesellschaft leben grundsätzlich. Natürlich haben die Leute Ängste und Leute haben auch Feindbilder. Ich glaube, der Mensch braucht sowas irgendwie. Die haben auch Zugehörigkeiten, Leute, denen man näher ist, und auch Interessen, die man mehr verfolgt. Aber grundsätzlich leben gefühlt für mich in einer sehr offenen Gesellschaft hier, und ich bin eigentlich froh, dass wir in so einer friedliebenden, guten Zeit hier leben können. Okay. Nur um das, du hast das mit der Gesellschaftskritik vorhin angesprochen. Die Frage ist, ja, Gesellschaftskritik, politischer Kritik. Ich habe ja mal Politik studiert. Und für mich sind diese Kategorien von links, rechts, Parteipolitik und so weiter, das ist für mich völlig uninteressant. Das ist für mich auch nicht Politik, sondern ich verstehe meine politische, gesellschaftliche Kritik eher daran, als Blick auf mein Leben in der Gesellschaft, in der ich mich finde, um mich mit den Themen zu beschäftigen, die mich tatsächlich berühren, also im tiefsten Innern berühren. Ich mache auch keine Bilder zu tagesaktuellen Themen. gibt es Künstler oder Leute, die Karikaturen malen. Alles cool.
Also kein Trump irgendwo auf deinen Bildern?
Kein Trump auf meinen Bildern. Verschiedene Geschichten. Also da fühle ich mich nicht zu berufen, sondern ich versuche mich eher tatsächlich mit den tieferen Themen zu beschäftigen, die mich in meinem Sein beschäftigen.
Finde ich spannend. Sicherlich auch schwierig, immer auf jeden Zug aufzuspringen. Und ich finde immer, da trennt sich bei mir auch so immer so dieses Fragezeichen, so ist das jetzt nur, weil es gerade irgendwie hip ist, oder ist es wirklich was Tieferes? Und deshalb finde ich das gar nicht verkehrt. Und zu deinem Punkt finde ich auch, Deutschland wird immer schlecht geredet. Ich fand das ganz interessant. Ich hatte gestern Abend auch mit meiner Tochter genau das Gespräch, weil sie auf einer internationalen Universität ist in Spanien und eben jetzt von diesen verschiedenen Ländern ja auch Impulse bekommt, und die sagen halt alle, ne, also in Südamerika kannst du halt irgendwie ohne Security oder ohne Fahrer gar nicht aus dem Haus gehen, also wenn du zur Mittelklasse gehörst und drüber, und die sagen, das ist so komisch, jetzt hier in so einer Stadt einfach rumlaufen zu können, ohne dass man aufpassen muss und so weiter, ne? Und ich glaube, das hat meine Tochter dann wieder sehr zu wertschätzen gewusst, hat gesagt, also wir haben eigentlich eine coole Sache in Deutschland, also wir sind in einem sicheren Land und können gut aufwachsen und kriegen eine vernünftige Bildung und alles. Ich glaube, es geht immer mehr, aber die Frage Absolut. Ist natürlich, ne, vielleicht schauen wir auch mal ein bisschen, wo es nicht so gut geht. Aber um jetzt mal nochmal auf KI zurückzukommen. Heute bist du ja sehr, sehr haptisch, sehr, ne, auf den wildesten Materialien. Wir sehen es ja hier im Atelier, wir sehen hier rostiges Stahl, wir sehen Holz, wir sehen, ne, Emailschilder, also sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Kannst du dir vorstellen, selber auch KI für dich zu nutzen? Oder nutzt es vielleicht auch schon, um auch Ideen vielleicht weiterzuführen? Also ich kenne viele Menschen, die ja auch die KI nicht nutzen, um was zu produzieren, sondern um sich wiederum zu challengen und zu hinterfragen. Hast du das irgendwie in die Richtung schon mal ausprobiert?
Also ursprünglich natürlich, als das Thema aufkam mit ChatGPT und solchen Geschichten, klar, hat man das erstmal ausprobiert, einfach aus Jux und Dollerei. Mittlerweile finde ich das ein tolles Tool, arbeite da wirklich auch an einem Projekt gerade, weil KI für mich, das finde ich aktuell spannend, die Möglichkeit gibt von interessanten Live-Interaktionen, die dann individuell stattfinden können. Grundsätzlich sehe ich es aber immer noch als Werkzeug. Also die Idee muss im Vordergrund stehen. Und wenn es Sinn macht, die mit einer KI umzusetzen, dann ist das legitim und sinnvoll und gut. Genauso wie heute jeder einen Computer benutzt. Aber die kann nicht Selbstzweck sein. Das ist nur eine persönliche Einstellung, nicht persönliches Unvermögen kompensieren. Die Idee muss im Vordergrund stehen. Man kann es als Werkzeug benutzen.
Aber ich möchte trotzdem nochmal die Frage stellen, oder weil ich mir die ganze Zeit schon machen möchte, was ist denn, was dich von ganz tiefstem Inneren bewegt?
Oh, was mich bewegt? Ja, ich glaube, das sieht man auf vielen Bildern. Ich glaube, ein Thema Selbstbewusstsein tatsächlich, also nicht im Sinn von einer Arroganz, sondern sich selber bewusst werden, Selbstreflexion. Was ist einem wirklich wichtig? Was sind die Werte? Was beschäftigt einen? Liebe, ein großes Thema. Also ich habe eine Tochter, ich habe eine Partnerin, ich habe eine Mutter, ich habe Freunde, also alles unterschiedliche Formen von Liebe, die da stattfinden. Und das ist eine Emotion, die mich viel begleitet, die mir viel Freude, Schmerz bereitet hat. Also das sind so ein bisschen diese übergeordneten Themen, also eine Selbstreflexion, Liebe, Beziehung zu anderen Leuten. Das sind die Themen.
Schön. Also schön, dass du auch das Wort Schmerz mit reingenommen hast. Weil das ist ja, was wir Menschen immer, wir sehen ja immer nur das Positive, es muss immer gut laufen, aber der Tod gehört auch zum Leben dazu und die Trauer genauso, und wir fokussieren uns ja immer auf das eine und wollen das andere. Hast du dich mal damit beschäftigt, warum der Mensch immer sich nach diesem einen sehnt und nicht akzeptiert, dass das alles dazu gehört, oder sieht man das in deinen Bildern, in deiner Kunst?
Also ich glaube, der Mensch, insgeheim weiß der Mensch das. Ich glaube, es geht, das erlebe ich auch, wenn ich das so sagen darf, ich bin relativ erfolgreich als Künstler. Und da hat man am Anfang diesen Ansporn, immer mehr, immer höher, immer weiter, tollere Ausstellung da, noch mehr Kohle verdienen, hast du nicht gesehen. Das macht aber keinen Sinn, diese Jagd von einem Euphorie-Hype zum nächsten. Die ist nicht das, was das Leben erfüllt, kann ich sagen, sondern eigentlich dieses Grundrauschen. Und wenn wir nicht die Tiefen haben, haben wir auch nicht die Höhen, also das ist nichts zum Freuen. Ich glaube fast, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, vielleicht ist der Mensch frustriert, dass er sich mit dieser Realität abfinden muss, weil jeder weiß, die schönste Situation nutzt sich ab, die schönsten Gegenstände nutzen sich ab. Und vielleicht ist das auch ein bisschen diese Endlichkeit, die uns das ganze Thema vor Auge führt, dass es kein ultimatives Ziel gibt, sondern dass es alles ein Prozess ist und in diesem Prozess wir jeden Aspekt wertschätzen sollten.
Mhm. Vielen, vielen Dank.
Hinter deinem Schreibtisch ist ein Bild auf Cortenstahl. Cortenstahl heißt es, ne?
Ja, ist ganz normal Stahlblech.
Ach so, Stahlblech.
Ja, diesen Cortenstahl nutze ich nicht mehr, aber Stahlblech. Okay.
Stahlblech mit dem Spruch Life is a fucking rainbow. Und das bringt mich erstens zum Lachen und zweitens auch zu dem Gedanken, du bist ja erfolgreich nicht nur jetzt in Deutschland oder Europa, sondern ja vor allem auch in Asien, was ja eine ganz andere Kultur ist, ganz andere Werte auch, die dahinter stecken. Sind deine Kunden in Asien unterschiedlich zu denen in Deutschland oder
ja,
ist es dann doch die Kunst, die dann wieder beides vereint?
Schwierig. Ich kann jetzt nicht auch für eine gesamte Gesellschaft oder für ganze Länder irgendwie sprechen. Ich merke nur, dass es da schon Unterschiede gibt. Auch in der Auseinandersetzung mit Kunst. Was ich fühle, was ich mitbekomme, ist, dass sich gerade in Korea und in Taiwan, soweit möchte ich jetzt zumindest gehen, Festlandschina mache ich ja auch, aber ich würde jetzt mal für Taiwan und Korea sprechen, die Leute wesentlich interessierter sind in die Hintergründe und die Details der Kunstwerke. Also sie sind richtig gierig darauf zu erfahren, mehr über dieses Kunstwerk zu erfahren, mehr wissen zu wollen. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Viele wollen auch gerne dann noch einen Videocall mit dem Künstler oder sowas oder eine Erklärungsnachricht oder irgendwie sowas. Das findet in Deutschland und hier in Westeuropa selten statt. Ich lerne ja die meisten Leute, die meine Bilder kaufen, ja nie kennen.
Ja.
Hier höre ich auch nie was von.
Okay.
Großartig. Klar kriege ich mal auf Instagram so ein Feedback, mal so ein Foto oder mal wird mal verlinkt. Oder man kriegt auch natürlich Nachfrage, was kostet das Bild oder so, das schon. Aber diese Intensität und dieses Wissbegierige, das ist sicherlich eine Tendenz, die im asiatischen Raum bei mir stärker vertreten ist. Das ist so viel, wie ich dazu sagen kann.
Das gehört ja meistens auch zu der Kultur zusammen, dass man nicht mit dem Künstler spricht, sondern eigene Interpretationen. Und dann gibt's Kritiker, die fangen dann an, Kommentare zu schreiben. Und ich denke mir manchmal in der Tat, da ich auch asiatische Wurzeln habe, warum redet ihr nicht mit dem Künstler? Warum fragt ihr ihn nicht? Aber das gehört auch nicht zur Kultur, dass der Künstler dann auch gerne was dazu sagt. Der ist doch oftmals still. So habe ich das zumindest immer hier gerne wahrgenommen.
Genau, ja. Also ich halte mich da auch mit so Interpretationen auch zurück. Aber ich rede ganz offen darüber, was mich bei diesem Bild bewegt hat, was mich berührt, was Details sind, die mir am Herzen liegen, worauf ich auch vielleicht Schwierigkeiten hatte, das umzusetzen, technischer Natur oder auch ästhetischer Natur. Da bin ich ganz offen, aber so eine Interpretation, die schmetter ich jetzt nicht ab. Also es ist jetzt nicht, dass ich da Leute abschmetter und sage, das, ja, tendenziell würde ich das auch eher dem Betrachter überlassen schon.
Ja. Wie mit der EM, da haben wir auch plötzlich 80 Millionen Trainer, sobald die EM losgeht in der ganzen Republik, weiß jeder besser die Taktik. Nein, mich hat etwas sehr gerade zum Nachdenken gebracht. Du hast eben gesagt, jemand, der Tiefen hat, hat auch Höhen. Und da gibt's tolle Parallelen zu tollen Persönlichkeiten, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe in der Führung, also im Management, Führungspersönlichkeiten. Die tollen Persönlichkeiten, die, ich sag mal, wenn ich jetzt die Höhen als Karriere bezeichnen darf oder als Persönlichkeitsstruktur, muss man sagen, die haben auch wirklich Tiefen gehabt, auch Tiefen im Leben gehabt. Und da gibt's schöne Parallelen. Deswegen finde ich diesen Satz, nur jemand, der Tiefen hat, kann auch Höhen haben, finde ich toll. Das nehme ich heute mit.
Ja, finde ich super.
Was ich noch nicht mitnehme, ist dein Zitat von 2014. Rebellion zeichnet sich nicht durch die Wahl einer bestimmten Technik aus, sondern vielmehr durch die Wahl der Krawattenfarbe.
Mhm.
So, damit hast du ein schönes Thema mit mir. Ich trage gerne Krawatte und zwar aus Rebellion, in der Tat. Und zunächst, bevor ich da jetzt zu sehr, zu schnell schieße, erklär mir doch mal bitte dein Zitat, wie ich den zu verstehen habe.
Um ehrlich zu sein, weiß gar nicht, ob ich das so bis zum Ende durchgedacht habe. Aber das ist jetzt vielleicht kein Zitat, was ich in meine Memoiren
kannst du auf YouTube anschauen.
Ja.
Kannst du auf YouTube anschauen,
ja?
Glaube ich.
Ach, lustig. Der Punkt war eigentlich vielmehr damals, dass dieses Thema Street Art wurde ziemlich gehypt. Und jeder, der im Prinzip so eine Sprühdose benutzt hat und irgendein Fundstück vom Sperrmüll genommen hat und da was drauf gemacht hat, das war dann immer Street Art. Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass Street Art ja als Rebellionskunstform, Graffiti, sich nicht daraus auszeichnet, dass jemand eine Sprühdose nimmt oder ob das mit einer Schablone gemalt ist. Die Finte mit der Krawatte kam mir irgendwie so clever vor und gelegen, weil ich keine Krawatten trage und ich das ein bisschen zynisch darstellen wollte. Aber wie du das auch gesagt hast, ich erlebe ja auch viele Sammler und Klienten von mir, die in der Regel auch recht erfolgreich sind, Unternehmer sind, Führungskräfte sind und die tragen auch oft Krawatte. Da sind auch viele Rebellen dabei.
Ja, sehr schön. Aber da haben wir genau wieder das Thema auch, dass du auch sagst, dieses Mittelmaß, ja, also dieses eben, ich nehme eine Dose in die Hand, sprühe irgendwas und sage, ich bin jetzt auch Künstler. Und auch wenn Kunst natürlich in meinem Auge des Betrachters liegt, aber am Ende des Tages ist es halt sehr, sehr viel, auch gerade in der Graffiti-Szene siehst du halt sehr, sehr viele wirklich mittelmäßige Kunst und die aber keine Bedeutung hat und nicht irgendwie zu was Großem wird. Und das ist ja auch meine Befürchtung, auch gerade mit KI, dass du Menschen suggerierst, dass sie ein Instrument in der Hand haben, was sie jetzt zu einem Professional macht, was sehr weit davon weg ist.
Ja, absolut. Das ist absolut die Gefahr, weil es gibt ja ganz tolle KI-Künstler, ganz tolle Projekte. Viele Leute, glaube ich, verstehen auch gar nicht so richtig oder wissen gar nicht, ob sie Kunst machen wollen. Die wollen ein Motiv abbilden. Und das ist auch okay. Das ist vollkommen okay. Und man kann auch fasziniert davon sein, wie gut das mit KI funktioniert. Aber das Kunstsein oder das zu Kunst werden macht es nicht aus. Also ich gebe dir recht, die Masse wird noch größer. Aber die Masse wurde auch schon größer durch PCs, durch Photoshops. Also natürlich wird die Masse größer. Wir leben auch in einer Gesellschaft, die zunehmend gesättigt ist. Also toi, 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 müssen wir hier nicht um unseren Reis bangen. Das ist so. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Leute sich mit vielen Sachen beschäftigen. Das ist einfach zu bedienen mit KI. Und dann gibt's natürlich viele Bilder. Aber ich bezweifle, ob das in diesem Sinne dann auch die Leute berührt.
Ja. Wenn ich nochmal zum Thema Kunst und Führungskräfte, ne? Du sagst ja auch gerade, viele deiner Kunden sind Führungskräfte oder Unternehmer. Und glaubst du, dass diese beschäftigt, also einer der wichtigsten Skills, wie man so schön sagt heute, Soft Skills, der Führungskräfte ist ja eben neben Empathie eben vor allem auch kreativ zu denken, innovativ zu denken und eben sein Unternehmen voranzubringen. So ein bisschen das, was gerade Deutschland gerade so verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Glaubst du, dass die Beschäftigung mit Kunst für Führungskräfte gut sein kann, um eben gerade diese Stärken zu entwickeln?
Absolut. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur für Führungskräfte, für Menschen allgemein. Bei Kunst geht es viel um Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein, Wahrnehmung von gewissen Sachen. Man kann sich mit dem Kunstwerk und sich selbst auseinandersetzen. Meistens macht man das auch in Ruhe für sich, mehr oder weniger. Das kann auch ein 10-Sekunden Blickwechsel sein. Man muss ja jetzt nicht andächtig eine halbe Stunde vor einem Kunstwerk stehen. Aber wenn dann das berührt, macht man das meistens für sich selbst und wird sich selber seiner bewusst. Und was das Interessante an der Kunst ist und vielleicht den Bogen schließt zu Führungskräften, zu Unternehmern, dass der Künstler sich vorher eine Problemstellung, eine Fragestellung, ein Ziel gesetzt hat und versucht, das auf eine kreative Weise umzusetzen. Und das entspricht ja auch ungefähr den Rahmenbedingungen von einem Unternehmer oder einer Führungskraft, die eine gewisse Idee hat. Also sich was erdenkt, wo das Ziel hingehen könnte oder was das Problem ist, ein Problem erkennt, was vorher keiner erkannt hat und dann in einer kreativen Art und Weise versucht, daran zu gehen. Und gerade bei Kunst ist ja meistens umständlich gedacht, es ist ja manchmal ganz interessant, mit welchen Wegen man zum Ziel kommen kann. Und wenn man sich mit Kunst auseinandersetzt, kann man zum Beispiel, um jetzt mal ein praktisches Beispiel zu nehmen, dass man vielleicht auch mit einem sehr ruhigen Bild einem sehr intensiven Thema, vielleicht auch als Unternehmer oder als Führungskraft, ja, vielleicht seine persönliche Strategie überdenkt und auch seine persönliche Position, weil nicht jede intensive Position muss aggressiv durchgesetzt werden, sage ich mal so.
Ja, interessant, weil auch in der gerade natürlich sehr gehypten, aber trotzdem super spannenden Ausstellung von Caspar David Friedrich mir auch nochmal bewusst geworden, also wer waren eigentlich die ursprünglichen ersten Käufer dieser Bilder? Und das waren ja dann teilweise eben meistens aus wohlhabenden Familien oder Adelsfamilien, aber die eben auch so eine Sehnsucht nach dieser Weite hatten, die eben auch Depressionen hatten und so weiter und die sich in diesem Bild verloren haben. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, dass das eigentlich genau dann doch immer die Käufer sind und vielleicht damals noch viel mehr waren als heute, wo man vielleicht auch Kunst als Wertanlage sich anschafft, die wirklich sich in dem Bild wiedergefunden haben.
Ja, ein Statussymbol sicherlich auch heute. Also wenn man jetzt in das Foyer von einer großen Versicherung geht und da hängt ein großes Richterbild oder sowas, ist das natürlich auch ein Statement. Also das ist natürlich auch für Unternehmen und das muss man aber auch nicht, oder auch für Privatkäufer, das ist auch nicht, finde ich, nicht schlecht. Also das muss man nicht so despektierlich sehen. Das ist auch eine persönliche Wertschätzung und auch, man versucht ja auch als Persönlichkeit und wahrscheinlich auch als Unternehmer oder Führungskraft gewisse Werte zu transportieren. Und mit einem hochwertigen Kunstwerk symbolisiert man ja auch, dass man eine gewisse Wertigkeit für einen kreativen Lösungsprozess, dass man diese Wertigkeit dem entgegenbringt. Man also auch vielleicht seine Mitarbeiter in dem Sinne motiviert, kreative Prozesse anzusteuern oder wie auch immer, wie das so mit Unternehmen läuft. Wir hatten da eingangs drüber gesprochen. Ich habe nie so einen richtigen bürgerlichen Job in so einem Konzern angetreten. Von daher kann ich dazu diesen Unternehmensstrukturen leider wenig sagen, wie da so auch die genauen Abläufe sind. Aber ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass kreative Prozesse und im Unternehmen auch eine gewisse Wertigkeit entgegenbringt. Und nicht nur lineare Prozesse, weil sonst könnte man die Wand ja auch einfach blau streichen. Dann ist sie auch schön, schön blau und ist fertig. Ne? Also es muss nicht immer alles pragmatisch sein.
Also wenn du uns mal in Frankfurt besuchst, haben wir auch einen Künstler ausgestellt, nicht wegen dem Status, weil der Eric de Castro, weiß nicht, ob er dir was sagt, der aus Dreieich, ehemals Unternehmer, und macht sehr schöne Bilder und ich bin großer Fan von ihm, ein Freund, und das ist bei uns ausgestellt. Du kannst die erwerben, auch für jeden Kandidaten, Kunden, die zu uns kommen, die können sich das anschauen, wenn die wollen, dürfen das mitnehmen. Das heißt, wir unterstützen sozusagen mit, aber genießen es auch, wenn es dort hängt, weil das natürlich, das kann sich vielleicht in einem Jahr, zwei Jahren wieder ein anderer, aber aktuell ist das wohl mein Lieblingskünstler, deswegen hängt er bei uns sozusagen. Ja. So unterstützen wir auch gerne die Kunstszene bei uns aus dem Rhein-Main.
Ja, das ist toll. Also,
als Frankfurter sind wir für die Eintracht bekannt. Ich will jetzt kein Zwietracht hier produzieren, aber du bist ja in Düsseldorf geboren und hast dich auf die richtige Rheinseite begeben, weil ich selber auch in Köln mal gewohnt habe. Wie kam es dazu? Was bewusste Entscheidung oder ist dir das, hast du hier nur diese tolle Location hier gefunden?
Hier jetzt? Ja, das war die Location. Das war eigentlich, war ich damals im persönlichen Umbruch, geschieden und mein Vater war schwer krank. Von daher wollte ich wieder was hier in der Region. Ich habe ja woanders gelebt eigentlich. Ich habe ja in Köln, dann in Shanghai gelebt eine ganze Zeit lang, dann zurück nach Bonn. Und dann, wie gesagt, dann wurde mein Vater schwer krank und wollte dann was hier in der Region und war dann in der glücklichen Situation, dass ich mir auch was Schönes aussuchen konnte, obwohl wir es auch wirklich erst schön gemacht haben. Also es war ein altes Fitnessstudio hier. Aber Rheinseite, also nee, da bin ich nicht so. Das, also auch mit Lokalpatriotismus habe ich nichts am Hut. Düsseldorf ist wirklich ganz nett, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe auch in Köln so mein Herz verloren und da tolle fast 10 Jahre, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall eine lange Zeit in Köln gemacht.
Hast du denn am Ende des Tages das Leben, was du dir immer gewünscht hast?
Ja, ich habe ja schon eingangs gesagt, ich habe das nie so forciert, Künstler zu werden. Das bringt Unglück, wenn man das, glaube ich, jetzt so sagt. Aber ich lebe ein recht gesegnetes Leben und bin sehr froh für die ganz viele tollen Sachen. Also, dass ich das mit der Kunst so machen kann und da weltweite Anerkennung für bekomme, ist unglaublich. Also, das ist, fühlt sich auch ganz, ganz toll an. Andererseits habe ich aber auch eine wunderbare Tochter und auch eine tolle Partnerin und erlebe auch mit euch oder auch sonst ganz viele tolle Situationen, neue Sachen. Also ich bin sehr zufrieden, wenn ich das so sagen darf. Ich klopfe mal auf den Tisch.
Wobei dein Tisch ist aus Beton, ist auch von einem Künstler.
Ja, ich habe den machen lassen, den Tisch da hinten, ja.
Aber genau. Ich bin da so bei dir, weil das ist, ich glaube, deshalb mache ich das auch immer als Sidekick sozusagen, diese Charity-Themen, und ich mache besonders gerne eben auch viel mit Kunst und mit Kindern, weil ich persönlich so wahnsinnig viel daraus ziehe. Alle Künstler, die bei der Sneaker-Geschichte mitgemacht haben damals, die haben so viel Wärme auch zurückgegeben, ja. Und die waren sofort dabei und haben gesagt, ja klar, unterstützen wir dich und die Kinder und das ist eine tolle Geschichte, und es kam einfach so viel Gutes rüber.
Harald, erzähl doch mal konkret für die Zuhörer auch, was dahinter.
Ja, also letztendlich haben wir das Jugendkunsthaus Esche in Altona unterstützen wollen und die sind halt in der Corona-Zeit natürlich so ein bisschen ins Vergessen geraten und das ist ein Jugendkunsthaus, wo jeder Jugendliche hinkommen kann nach der Schule und in verschiedenen künstlerischen Aktivitäten, sei es Manga, sei es Rappen, sei es Songtexten, Tanzen, Graffiti zu machen. Und ich hatte mir eben Graffiti rausgepickt, weil ich selber ein großer Graffiti-Fan auch bin. Und ja, letztendlich haben wir den Adidas Superstar in rauen Mengen gekauft. Das ist ja der Graffiti und der Rap- oder Hip-Hop-Schuh schlechthin. Wir hatten auch Gespräche tatsächlich mit Run DMC, dass sie zu der Ausstellung kommen. Das ist leider dann zum Schluss nicht ganz geklappt, aber zumindest waren sie offen, dazu reden. Das war schon für mich schon unglaublich, ja, also dass sie überhaupt mit mir sprechen. Also zumindest die zwei Verbliebenen. Und wir haben eben das bewusst gemischt. Wir haben die Kinder in der Esche, haben wir die Schuhe gegeben, damit sie eben dort Graffiti machen. Und haben eben aber auch die ganze viele der in der deutschen Szene lebenden Künstler angesprochen, ob sie nicht mitmachen wollen. Und hatten dann das große Glück, dass eben auch Markus mit seiner Affenfaustgalerie in Hamburg sofort dabei war und gesagt hat, ich gebe euch den Raum, um die Schuhe auszustellen. Und hat dann gesagt, nee, wir machen keine separate Ausstellung, wir packen diese ganzen Kunstwerke mitten in unsere anderen Kunstwerke, weil dann wird das Ganze nochmal angehoben. Ja, das war einfach so unglaublich auch von denen so kreativ, dass sie sagen, wir binden das ein und wir mischen das in der gesamten Galerie und dann hast du eben die verschiedenen Künstler, die dort eben gerade hingen, plus eben unsere Sneaker. Und das Ziel war eigentlich, ja, einen Erlös für die Esche zu generieren durch die Versteigerung. Und wir hatten ja auch tolle Besucher mit Tim Melzer und mehreren VIPs, die dann auch noch so vorbeigekommen. Tim ist tatsächlich per Zufall vorbeigeradelt und ist reingekommen und hat eine Videokunst gekauft. Da sind wir wieder beim Thema Videokunst von Atiatimas. Und aber das Tolle war eigentlich, dass wir wirklich eine unglaublich mediale Präsenz für die Esche generieren konnten. Wir waren im Fernsehen, in den Zeitungen, überall, hatten einer ganz tollen PR-Unterstützung von Claudia da, wirklich überall drin gewesen. Und das hat wieder einen Run auf die Esche auch gebracht. Also die Aufmerksamkeit auch von der Stadt, auch von den künstlerischen Unterstützungen, da wieder was reinzubringen. Und ich war gerade am Donnerstag erst wieder bei denen mal so ein Status-Update und selbst deren Chor, der komplett auf Null gelaufen war, weil klar, du konntest ja nicht singen während Corona. Die ganzen Chor- und Singen-Kurse waren leer, sind jetzt wieder voll und das war eine tolle Geschichte, das damals in der Affenforst zu machen und diese Auktion zu machen. Und das haben wir alles mit eigenen Mitteln, also wir haben gar nicht großes Artist selbst gemacht. Und dein Sneaker war ja der Plakat-Sneaker, den wir auch genutzt haben, weil der wirklich so am auffälligsten war. Und das war wirklich, ja, also wie gesagt, mir gibt das unglaublich viel und ich glaube einfach, Künstler sind am Ende des Tages vielleicht auch die besseren Menschen. Aber
ja, so weit würde ich nicht gehen.
Nee, doch, glaube ich wirklich, weil sie sich einfach auch diese Freiheit nehmen, auch mehr zu hinterfragen, mehr zu denken. Ich glaube, dass wir natürlich in so einem Unternehmen auch viel mehr in diesem Trotz sind und uns gar nicht mehr so diesen Luxus auch nehmen, einfach mal zu reflektieren, was ich aber immer bei dir erlebe oder auch bei anderen Künstlern, dass sie eben diese Selbstreflexion, die du ja auch in deinen Bildern reinbringst. Und ich glaube, das ist wichtig, das letztendlich in die Hörerschaft zu bringen. Einfach mal einen Schritt zurückzutreten, mal zu betrachten, was macht man gerade, ist das alles richtig? Und ich glaube, die nachfolgenden Generationen, ne, machen das auch besser. Das Purpose-Thema ist wieder stärker im Gedanke. Aber ja, das sind so Abschweifungen. Aber wie gesagt, das ist das, was mich immer begeistert, auch an die ganzen Themen. Wenn wir über junge Menschen reden, vielleicht noch eine der letzten Fragen. Was würdest du jungen Künstlern raten, die heute eigentlich in das Thema Kunst einsteigen wollen oder sie auch sich überlegen, Technologie und Kunst zu vermischen?
Ja, das machen, worauf sie Bock haben. Und nicht zu sehr in einem anderen Künstler oder einer anderen Idee zu sehr hinterher zu jagen. Das ist auch sicherlich ein Fehler, den ich auch, also ein Fehler, das ist auch ein Prozess, vielleicht muss man da auch durch.
Das ist Inspiration am Anfang, glaube ich.
Ja, das ist Inspiration und man weiß ja auch nicht genau, wo man hin will. Von daher sich ein bisschen treiben lassen. Aber das ist mir wichtig bei Kunst, den Anspruch zu haben, was Eigenes zu machen und sich selber auch herauszufordern, aus der Komfortzone herauszukommen. Ja, dass wenn es zu einfach geht, wenn es zu lapidar ist, dann ist es meistens auch nicht, weil dann ist meistens entweder die Idee nicht gut oder die Umsetzung nicht gut. Sich pushen, aus der Komfortzone raus, wirklich was versuchen, sich selber zu begeistern. Das ist das, weil das ist wie, weiß ich nicht, so Motivationscoach. Wenn du nicht von deiner Leistung, von deinem Kunstwerk selber begeistert bist, dann wirst du da auch niemand anderen für begeistern können. Das ist das A und O.
Das können wir wieder genauso spiegeln, auch in der Wirtschaft. Das sehen wir auch bei Kandidaten bei uns. Wenn wir nicht merken, dass sie sich für den Job, das Produkt, dieses Unternehmen begeistern, können wir sie auch nicht weiterempfehlen. Weil ich glaube, du bist einfach nicht gut, wenn du nicht selber eine Passion hast.
Genau.
Und die Grundlage für eine Passion ist Liebe.
Ja.
glaube, ich habe dich verstanden.
Ja.
So mega. Also, das ist total toll.
Sehr cool.
Nochmal Dankeschön auch für die tolle Geschichte in der Esche damals. Das war eine unglaublich tolle Aktion. Unglaublich herzlich, hat mich sehr berührt und fand ich ganz klasse.
Ja. Also ich treffe heute noch Eltern und Großeltern dieser Kinder mal irgendwo und die sprechen mich dann, bist du nicht der, der das damals in Esche gemacht hat? Also ja, nochmal tausend Dank. Und die Eltern und die Großeltern, die waren so dankbar, dass das Kunstwerk so ausgestellt wurde. Die haben das als solche Ehre angesehen und ich meine, du hast die Kinder teilweise erlebt, das waren schon krasse Kinder, ja.
Toll.
Wir hatten ja eingangs oder damals, als wir gesagt haben, nehmen wir den Künstler auch mit rein, haben wir gesagt, sofort auf jeden Fall. Und die Frage war so, welche Parallelen sind das ja? Weil unsere Zuhörer sind ja oftmals Entscheider, sind ja Unternehmer, sind Führungskräfte. Und deswegen finde ich es toll, dass hier wirklich schöne Parallelen auch für unsere Welt da mitgenommen werden können. Und so selbstverständlich, du das auch schön, ob das jetzt mit den Tiefen und Höhen war oder mit Liebe oder mit Passion. Und dass man am Ende des Tages aber auch viel mit Leidenschaft, mit Selbstreflexion, was denke heute in der neuen modernen Führungskultur essentiell ist. Also es ist nicht mehr dieser Patriarch, der von oben sagt und man fühlt sich sicher und man macht. Das waren ja auch Machertypen. Heute sagt man ja, die Führungskräfte sind zu verweichlicht, sind zu soft, die entscheiden nicht und lassen sich immer alles absichern. Ich glaube, hier ist es nochmal notwendig, wieder in diese Richtung Mut zu gehen, mit viel Liebe, mit Überzeugung, mit dem Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, da leben wir auch, glaube ich, in einer weiterentwickelten Gesellschaft, wo das Thema Selbstreflexion heute eine höhere Bedeutung bestimmt als früher. Der Patriarch, der hat entschieden, Autorität, und dann hat man auch Erfolg gehabt oder nicht. Und deswegen, denke ich, gibt's da schon schöne Sachen von einem freien Künstler, der auch erfolgreich ist für Themen, für uns, auch für unsere Führungskräfte. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle.
Ich habe zu danken. Dankeschön.
Ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie auch alle weiteren Folgen wie immer auf unserer Webseite und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts und Spotify.
Die Links finden Sie in den Shownotes.
Wir danken Ihnen auf jeden Fall fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.